Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Gibt es einen Weg zurück für die Boston Red Sox? Sind die Cleveland Indians wirklich so gut, wie sie gestern aussahen? Was macht Clayton Kershaw? Und können wir einen Ace Steven Strasburg sehen? Herzlich willkommen zu unserem Aufwärmen für die besten Tage in der MLB Postseason für den ersten Freitag. Herzlich willkommen auch an Florian. Hallo Florian.
Hallo.
Florian, es ist der beste Tag der Postseason, oder? Oder ist es Spiel 7 der World Series?
Nee, das kannst du ja nicht immer haben. Aber jetzt so die 4 Spiele hintereinander, dann auch noch für die Europäer oder für uns Europäer zu so einer Top-Zeit, ja, besser geht's kaum.
20 Uhr Astros gegen Red Sox, 23 Uhr Indians gegen Yankees, 1.30 Uhr die Nationals gegen die Cubs und 4.30 Uhr die Dodgers gegen die Diamondbacks. Das sind die 4 Spiele, die wir heute sehen werden. Wir werden Corey Kluber sehen, wir werden Steven Strasburg sehen, Kyle Hendricks, Clayton Kershaw werden wir in seinem ersten Auftritt sehen und wir werden um 20 Uhr Dallas Keuchel und Drew Pomeranz sehen. Aber bevor wir auf die Spiele von heute kommen und auf die Spiele vom Wochenende, müssen wir natürlich über das sprechen, was in den letzten Tagen und so vorgefallen ist. Wir haben am Dienstag oder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben wir das erste Spiel der Wildcard-Serie gehabt und Florian, es war ein Spiel, was man so nicht unbedingt erwartet hatte. Ich hatte vorher gesagt, es gibt keinen Weg, dass die Minnesota Twins das Spiel gegen die New York Yankees gewinnen können. Nach dem ersten Inning oder nach dem ersten halben Inning habe ich gedacht, ja super, das hast du ja wieder richtig gut hingekriegt mit dem Jinx. 3-0 stand es für die Minnesota Twins.
Ja, wild, ne? Das heißt doch Wildcard. Also ja, es ist Wahnsinn. Sie haben Severino richtig rumgeschubst, gleich 3 Runs aufs Board gelegt und das ist auswärts, ne? Das ist schon mal ein Brett. Also da musste man schon mal genau hingucken, ja. War irre.
Ja, es war tatsächlich irre. Wir haben auch sehr, sehr aggressives Bullpen-Management gesehen dann von Joe Girardi, der nach einem Drittel Inning Luis Severino vom Mount runtergeholt hatte, der zu dem Zeitpunkt 4 Hits, 3 Runs abgegeben hatte, 3 Earned Runs, 2 Home Runs abgegeben, der einen ERA in dieser Postseason von 81 jetzt inzwischen hat. Ein Drittel Inning, Luis Severino, er hatte eine fantastische Saison bislang. Es ist ein bisschen bitter, wie seine Postseason-Karriere losgeht. Der Junge ist 23 Jahre alt.
Und ich glaube, damit ist auch alles erklärt. Also der ist 23 Jahre alt und unter diesem Druck und mit diesem Power, den die Twins da an den Tag gelegt haben, kam er einfach nicht zurecht. Und als Coach musst du dann genau das Richtige tun. Du musst dein Bullpen ins Spiel bringen. Und ich meine, die haben ja dann geliefert. Also auch nicht nur offensiv, sondern vor allem ja auch das Bullpen der Yankees war ja fantastisch in den Innings danach. Ich meine, Robertson mit was hat er hier, wie viele Pitches, kann ich ja nicht gesehen, aber hat über 3 Innings gepitcht. Das ist ja auch nicht seine alltägliche Rolle. Und haben viele über ihn danach auch gesprochen, wie gut er das für die Yankees gelöst hat. Und eben, dass der Coach gelernt hat, dass man eben seinen Starter nicht unbedingt bis ins dritte, vierte, fünfte Inning quälen soll.
David Robertson, der lange Zeit bei den Yankees war, dann zu den Chicago White Sox gegangen war, dann zurückgekommen war zu den New York Yankees, 3 1/3 Innings. Er war vielleicht so ein bisschen der Matchwinner dann auch in diesem Spiel. Aber die Yankees und gerade Joe Girardi hatten Luis Severino für dieses Wildcard-Spiel ausgesucht. Es war die richtige Entscheidung, oder? Ich meine, wenn man sich die Stats anguckt aus der gesamten Saison, 14 Siege, 6 Niederlagen, das ist jetzt nicht so ganz relevant, aber ein 2,98er ERA, 193 1/3 Innings abgegeben, ein WHIP von 1,04, also Walks and Hits per Innings pitched. Das war schon richtig gut. Von daher, die Entscheidung, Luis Severino für Spiel 1 auf den Mount zu bringen, war richtig.
Absolut und würde er wahrscheinlich auch die nächsten Male wieder so machen, selbst mit diesem Ausgang. Du musst deinen besten Pitcher bringen, das war er. Dass er noch so jung ist, ist natürlich ein Risiko. Das ist er eingegangen und er ist ja nun nicht richtig bestraft worden.
Er ist nicht richtig bestraft worden, trotzdem, es sah aus wie eine Bestrafung, als Joe Girardi ihn vom Mount geholt hat.
Aber ich glaube, auch das muss er lernen. Also wenn du dir andersherum anschaust, wie viele Pitcher mittlerweile gerade in der Postseason an Stellen eingesetzt werden, zu denen sie normalerweise nicht geholt worden sind. Ne? David Robinson war mal ein Closer. Also sprich, der hat meistens die letzten 3 ausbekommen in einem Spiel. Jetzt hat er 3x3 sind 9, sind 10 ausgeworfen. Und das ist schon für jemanden wie ihn sehr viel. Und das macht er ohne ja irgendwie zu murren oder danach aufzumucken. Sondern es geht gerade in diesem Wildcard-Game darum, du musst das Spiel gewinnen, sonst ist die Saison vorbei. Und das machen sie dann alle und Severino wird das überstehen, weil ich glaube auch, dass die gesamte Organisation hinter ihm steht und den werden wir in den Playoffs jetzt gegen die Indians pitchen sehen und vielleicht haut er dann ein Nine-Inning-Complete-Game raus. Mhm. Alles möglich.
Aber wie toll sah das für ein halbes Inning aus für die Minnesota Twins, als Brian Dozier den Home Run geschafft hat und als Eddie Rosario hinterher noch den Home Run geschafft hat. Erstens, der eine Home Run, der wäre in kaum einem anderen Stadion rausgegangen. Ich glaube, es war der von Brian Dozier. Der andere von Eddie Rosario war eher No-Doubter, allerdings im Right Field. Wir wissen, dass Yankee Stadium wirklich eine kleine Kiste ist, aber es sah schon sehr gut aus nach einem halben Inning für die Minnesota Twins. Aber du weißt, 27 Outs musst du machen.
Und das ist das Schöne, ne? Wenn du jetzt überlegst, in den ersten 20, 25 Minuten im Fußball kriegst du 3 Gegentore, wenn wir es mal jetzt übertreiben, dann sieht das Spiel für dich danach doch schon ein bisschen anders aus und die Anstrengung wird ganz anders. Und im Baseball, ja, durften die Yankees dann im ersten Inning auch nochmal an Schlag und haben ja auch geliefert.
Ja, sie haben den Ausgleich sofort geschafft in diesem ersten Inning. Sie haben das 3-3 hergestellt. In der im ersten Inning war es Didi Gregorius, der einen Home Run geschlagen hat. Brett Gardner und Aaron Judge waren vor ihm an den Schlag gekommen. Aaron Judge hatte das Single geschlagen. Auch Brett Gardner hatte, ich glaube, es war ein Walk, war erst der, warte, ich muss jetzt mal gerade gucken. Brett Gardner mit dem Walk, Aaron Judge mit dem Single, genau, und dann waren auf First und Second Base, nee, Brett Gardner war auf der Third Base und dann gab's das Gary Sanchez aus und dann Didi Gregorius mit dem Home Run ins Right Field und es stand 3-3. Und wir haben es vorher gesagt, Erwin Santana hat eine super Saison gehabt. Er spielt wirklich, oder er hat wirklich gut gespielt. Und es war kein Zweifel daran, dass er dieses Spiel 1 starten würde. Aber er ist ein extremer Flyball-Pitcher und er hat einfach miese Statistiken im Yankee Stadium. Und er hat seiner miesen Statistik jetzt nochmal 2 Innings voller mieser weiteren Statistiken hinzugefügt. Er hat 2 Innings gepitcht, 3 Hits, 4 Runs, 4 Earned Runs, 2 Walks abgegeben. Insgesamt 2 Home Runs abgegeben und einen 18er ERA. Es war zu befürchten, es stand zu befürchten und letzten Endes hat man aber bei beiden Managern gesehen, wie wichtig dieses Spiel ist, dass es halt ein One-and-Done-Spiel ist und beide sind sehr aggressiv gewesen, was ihr Bullpen angegangen ist.
Genau, weil auch die Twins dann relativ früh gesagt haben, wir holen den Barrios auf den Mount, um dem entgegenzuwirken, was Santana eben nicht hinbekommen hat. Der hat dann das Spiel aber auch verloren. Ne? Das war nicht Santana, trotz dieser nicht so guten Leistung. Du musstest halt tun und du merkst es immer mehr. Dieses eine Spiel ist ja auch Baseball untypisch, muss man ja sagen. Und da musst du halt untypisch managen. Das geht gar nicht anders.
4-4 stand es nämlich nach 2,5 Innings, als dann im dritten Inning die Minnesota Twins nochmal ausgleichen konnten. Aber dann ging es das mit Byron Buxton, genau, der hatte einen Groundout und dann konnte man aber vom Third Base konnte man dann nach Hause laufen, wie es bei den Twins ja auch den Hashtag für Max Kepler gibt, Hause laufen. Max Kepler ist ein gutes Stichwort. Max Kepler hatte seinen ersten Einsatz, ein Double, das war gleich im ersten Inning, dann ein Walk, insgesamt 3 At-Bats, da kann man nicht so richtig viel meckern, oder?
Nein, fantastisch. Also es ist eben nicht sein Ballpark, für dass er vielleicht defensiv hätte glänzen können. Dafür ist der Ballpark zu klein. Ja. Ja. Das heißt, die Bälle, die in seine Richtung gehen, sind dann halt sehr schnell draußen bei den Yankees. Und sonst, ich meine, also Jubelarien müsste es darüber geben. Das ist ein Spieler, der in Deutschland Baseball spielen gelernt hat, in einem Playoff-Spiel spielt. Also herzlichen Glückwunsch, Max. Und die Twins haben ja noch eine rosige Zukunft vor sich. Also wir werden ihn da hoffentlich noch häufiger sehen.
Haben Paul Molitor jetzt auch einen Mehrjahresvertrag angeboten für die nächsten Jahre. Paul Molitor, der diese Mannschaft, nachdem sie Ende Juli zur Trade-Deadline dann gesagt haben, gut, Schicht im Schacht hier, haben sie sich gesagt, okay, nix da. Wir versuchen es trotzdem weiter mit 85 Siegen dann in die Playoffs, in dieses Wildcard-Game katapultiert. Aber wir haben auch einen Vorgeschmack in diesem Spiel bekommen, wie gut dieses Bullpen der New York Yankees ist. Chad Green, 2 Innings. David Robertson, du hast es eben gerade schon erwähnt, 3 1/3 Innings. Tommy Cainley, 2 1/3 Innings. Und dann Aroldis Chapman mit dem Save, mit 3 Strikeouts. Das war ein Vorgeschmack auf das, was wir erleben können, sollten die Yankees in die Situation kommen, dass sie gegen die Cleveland Indians führen.
Ja, und das werden wir nächstes Spiel sehen, wenn wir mal kurz vorausschauen, dann jetzt auf das Spiel 2. CeCe Sabathia ist halt einfach nicht so ein guter Pitcher nicht mehr so ein guter Pitcher. Deswegen werden wir dann auch in diesen Spielen den Bullpen der Yankees sehr früh wieder auf dem Mount sehen.
Ja. Ja, also ich bin sehr gespannt jetzt auf Spiel 2. Wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, wie das Spiel 2 dann ausgehen wird, beziehungsweise auch wir werden auf Spiel 1 der Indians gegen die New York Yankees zurückblicken. Das war das erste Wildcard-Game in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die Minnesota Twins verlieren mit 4-8 bei den New York Yankees, die damit in diese ALDS eingezogen sind, dann gegen die Cleveland Indians. Wir hatten ein zweites Spiel, das auch ja recht untypisch abgelaufen ist, was ein Slugfest quasi war. Die Diamondbacks waren zu Hause und haben gegen die Rockies gespielt. Beide Mannschaften in der National League West beheimatet hatten keine Chance gegen die LA Dodgers, auch wenn denen am Ende so ein bisschen die Luft ausgegangen ist, haben aber mit 11-8 gewonnen. Und es sah nach drei Innings so aus, als ob die Arizona Diamondbacks hier einen sehr ungefährdeten Sieg einfahren würde. Am Ende war es eine sehr knappe Geschichte, aber die Arizona Diamondbacks haben davon gelebt, dass sie am Anfang hier weggezogen sind.
Ja, ja. Und auch hier haben wir wieder gesehen, ne, wie früh und wie schnell du in so einem Spiel in deinem Bullpen gehen musst. Das Starting Pitching der Colorado Rockies ist ja nicht so gut. Also John Gray heißt er, glaube ich, ne? Der hat auch nur vier aus überstanden mit 7 Hits gegen sich und 4 Earned Runs, 2 Strikeouts, kein Walk und ein Home Run. Auch ganz schnell von der Bildfläche verschwunden, weil eben die Diamondbacks auch sehr wild angefangen haben im ersten Inning. Also wie im anderen Spiel auch, gleich 3 Runs im unteren Inning. Das kann sich schon sehen lassen.
Ja, es kann sich tatsächlich sehen lassen. Wenn wir es nochmal ein bisschen nacherzählen, dieses zweite Wildcard-Game. Die Arizona Diamondbacks haben im ersten Inning gleich durch Paul Goldschmidt einen Homerun erzielt. David Peralta und Ketel Marte, die vorher auf Base gekommen waren, konnten dadurch scoren. Und dann David Peralta mit dem Single, Ketel Marte mit dem Single und Paul Goldschmidt mit dem Homerun. Paul Goldschmidt hat mal wieder bewiesen, zu was er in der Lage ist, offensiv, wenn er Leute vor sich auf Base hat. Er ist eine absolute Waffe und hier im Middle of the Lineup sowas von gefährlich, dann auch gegen die Dodgers.
Ja. Ja, und ganz ehrlich, das ist ja auch ein Team, ne? Es spielt halt in einer Division, die ganz, ganz weit weg von jeglicher tollen Zeitzone ist. Das heißt, die spielen sehr viel nachts und das kann man in Deutschland nicht so sehen. Und auch in Amerika finden die Diamondbacks jetzt nicht so statt wie andere Teams. Aber Paul Goldschmidt, über den muss man reden. Also jedes Jahr diese Zahlen, die er an den Tag legt und defensiv wie offensiv einer der besten der Liga. Und das hat er hier gezeigt mit seinem Homerun. Ja, Wahnsinn. Also so einen möchte man sehr gerne in seinen Reihen haben.
Wird man ihm gerecht? Also die Aufmerksamkeit ist ja auf anderen Spielern. Ich habe immer das Gefühl, dass man Paul Goldschmidt und seinen Leistungen nicht gerecht wird, weil er in einer Franchise wie den Diamondbacks ja so ein bisschen versteckt ist dann auch.
Ja, absolut. Und ich glaube, es gibt in der Liga, wenn du die Spieler fragst, wenn du gegnerische Pitcher fragst, wenn du gegnerische Coaches fragst, dann die fragen, was sind die besten Spieler in der Liga, dann ist der Name Goldschmidt ganz, ganz weit vorne, weil die wissen, dass er eben so ein guter ist. Es findet halt leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil auch dort konkurrieren eben die Teams um die nationalen Einschaltquoten und national. Und da hast du als Aaron Judge von den Yankees, der ein Rookie ist, natürlich viel mehr Aufmerksamkeit als eben ein solider, guter Paul Goldschmidt, so wie sie ihn die meisten dann sehen, und man übersieht leider, wie gut er ist, ja.
Ja, es ist wirklich erstaunlich, und ich habe wieder gedacht, wow, Paul Goldschmidt ist ein ganz toller Spieler. Er hatte zwar nur in Anführungsstrichen 2 Hits, aber insgesamt hat er dann dafür gesorgt, dass auch an der First Base ja kein Problem war und dass es offensiv einfach eher der Motor war. Zusammen mit Ketel Marte, der ein unglaubliches Spiel gehabt hat, der mit seinen Mitspielern insgesamt 4 Triples gespielt hat oder 4 Triples gebracht hat. Insgesamt gab es noch nie in einem Postseason-Spiel so viele Triples wie in diesem Spiel. Und wir reden gleich noch über Archie Bradley und seinen Triple. Die Arizona Diamondbacks führten mit 6-0 nach 3 Innings. John Gray hat es ein Drittel Innings geschafft. Er hat 4 Outs hinbekommen, 7 Hits, 4 Runs abgegeben, 4 Earned Runs. Dann kam Scott Olberg, der konnte das Ganze noch so ein bisschen ausgleichen. Dann aber Tyler Anderson, der eigentlich auch Starting Pitcher ist, hat auch in einem Inning 2 Runs abgegeben. Es war am Ende der Part der Colorado Rockies, der sie eigentlich in die Playoffs gebracht hat, das Pitching, was das Schwächste hier in diesem Fall war.
Ja, und man muss auch deutlich sagen, dass sie da nachlegen müssen dann. Es war in der Saison so, dass man gesagt hat, dass das Pitching sich verbessert hat, aber es ist eben nicht so gut. Und wenn du allein die Lineup von den Rockies anguckst, ne, also das klingt ja traumhaft, ne? Blackman, Lemahieu, Gonzalez, Arenado, Story, von 1 bis 5. Das ist offensiv so toll. Also das macht richtig Spaß. Und dann leider eben die Pitcher jetzt in diesem Spiel nachgelassen. Ich hätte die Rockies gerne mal in einer Serie gesehen, weil das ist ja dann auch wieder noch ganz anders. Da spielst du auch anders. Das ist ein bisschen schade, dass die Rockies dann jetzt aus den Playoffs raus sind. Es freut mich aber auch wahnsinnig für die Diamondbacks, weil sie es, ja, ne, dieses Team, was man so ein bisschen übersieht immer, weil sie es mal gezeigt haben, dass man da vernünftig arbeiten kann. Aber auch nicht wenig Geld ausgibt, wie für Zach Greinke und dann auch mal in die Playoffs kommt und dafür Furore sorgen wird.
Wenn man in der Haut der Arizona Diamondbacks steckt, muss man sich Gedanken um Zach Greinke machen. Der hat nur 3 2-Drittel-Innings überstanden, hat in den ersten 3 Innings fantastisch ausgesehen, hat, ich glaube, einen Hitter da insgesamt abgegeben. Aber am Ende waren 6 Hits, 4 Runs, 4 Earned Runs und er musste auch nach 3 2-Drittel runter. Er ist das Ace, auf das sich die Arizona Diamondbacks eigentlich verlassen wollen und er hat auch nicht gut gespielt. Wärst du Diamondbacks-Fan, würdest du dir jetzt Gedanken machen um Greinke?
Ja, natürlich, weil ich ja gesehen habe, was passiert, wenn eben potenziell oder offen eine potente Offensive ankommt. Und wenn man jetzt schaut, als nächstes sind die Dodgers da. Und wenn man von den Dodgers 1 behaupten kann, dann, dass sie eine gute Offensive haben. Also das würde mir schon Sorgen machen, ja.
Ja, also die Zach Greinke, 3 2-Drittel-Innings hat er erst durchgehalten und dann musste, Entschuldigung, ich hab ein bisschen Hustenreiz heute. Da musste das Bullpen übernehmen, aber das Bullpen hat in Form oder in Person auch von Robbie Ray, über den wir vorher noch gesagt haben, vielleicht ist er der Starter im Spiel 1 für die Diamondbacks, musste zum Beispiel auch 2 1-Drittel-Innings auf den Mount. Aber auch da ist wieder etwas, was vielleicht auch Terry Francona letztes Jahr gebracht hat. Wenn du so ein Spiel hast, dann müssen all hands on deck sein, dann hältst du dir einen Starting Pitcher zurück, den du in Spiel 1 einsetzen wollen würdest und der Rest muss verfügbar sein für dieses Spiel. Es gibt dort keine Entschuldigungen, du kannst hinterher nicht zurückblicken und sagen, hätte ich das mal anders gemacht.
Ja, gab es in der Geschichte auch schon öfter, dass dann Pitcher geschont worden sind. Wir haben den Closer der Orioles letztes Jahr gehabt, der in einem
Wildcard Game.
Zach Britton, der bis dahin eine unfassbar klasse Statistiken hatte, nicht eingesetzt wird und die Orioles verlieren. Und das sind Dinge, die du dir in einem Wildcard-Spiel nicht erlauben kannst. Ich glaube, du kannst so etwas in einer Serie jetzt bei 5 Spielen auch noch schwieriger machen, aber wenn es in die 7er-Serien geht, also Best of 7, du 4 Spiele gewinnen musst, kannst du dir auch 2 Niederlagen leisten. Und da kannst du dann auch deinen Pitcher mal länger drauf lassen, um ihm vielleicht auch wieder Selbstvertrauen zu geben, so wie du es ja in der regulären Saison auch manchmal machst. Aber in so einem Spiel, nein, da musst du reagieren und da muss jeder auch eine Rolle übernehmen können, die vielleicht so nicht unbedingt für ihn vorgesehen ist. Aber ich meine, da ist das Tolle ja, Baseball ist ein Teamsport, die wollen ja alle gewinnen und da geht keiner und sagt, nee, ich pitche nur das 9. Inning oder nein, ich bin Starter oder nee, ich bin kein Pinch-Runner, also ich werde nicht eingesetzt, nur um die Bases zu umrunden, sondern da geht's ums Gewinnen.
Es steht 6-5 für die Arizona Diamondbacks. Wir haben 2 Leute auf Base. Archie Bradley ist am Schlag, der Relief-Pitcher der Arizona Diamondbacks. Torrey Lovello geht nicht in die Ersatzspieler und macht nicht den Switch zu einem Positionsspieler, um sich die Möglichkeit auf einen Hit zu erhöhen, sondern er bleibt bei Archie Bradley. Was macht der? Der schlägt einen Triple. Ein Pitcher, der einen Triple geschlagen hat. Der erste Pitcher in der MLB-Postseason-Historie, der erste Relief-Pitcher, der einen Triple schlägt. Was ist in Torrey Lovello gefahren? Und zweitens, was ist in Archie Bradley gefahren?
Man sieht ja hier jetzt nochmal, dass dieser ewige Konflikt zwischen National League und American League völlig befreit ist, weil die Pitcher, lass sie doch mal machen, lass sie doch mal mitspielen. Ich finde den Weg mutig, als Trainer zu sagen, ich nehme ihn nicht runter, um einen Offensivspieler das machen zu lassen. Und ich kenne jetzt die Statistiken von ihm nicht, wie er in der Saison sonst gepitcht hat, geschlagen hat, wenn er überhaupt mal am Schlag war. Und ja, vielleicht weiß er einfach, dass er es drauf hat und hat ihn gegeben. Ganz tolle Geschichte, ja. Ich mag sowas sehr.
Ja, ich mag sowas auch sehr, aber ich habe trotzdem meinen Augen nicht getraut. Ich habe das Spiel nicht live gesehen, ich habe es nachverfolgt und da dachte ich, Was macht denn Lovello da? Hat er ihn vergessen oder was ist da los? Und nein, er hat ihn nicht vergessen. Und jetzt gucke ich nochmal gerade die Betting-Statistiken von ihm nach. Er hat 4 At-Bats in diesem Jahr gehabt. 4, Florian. Da lässt du ihn nicht drauf.
Naja, aber vielleicht ist er im Betting Practice der Beste. Ach, das,
ja.
Da sind wir nicht da. Playoffs, Wildcard, ungewöhnliche Maßnahmen musst du treffen und eventuell ist eben kein Linkshänder, kein Rechtshänder mehr da gewesen, den er hätte brauchen können und so weiter. Vielleicht wollte er ihn noch auf dem Mount lassen, weil als nächster Batter wieder jemand kommt, der gut oder schlecht und so weiter. Das sind so viele Sachen, die voneinander abhängen. Und er hat alles richtig gemacht. Er hat alles richtig gemacht.
Ja, natürlich kann er sich jetzt auf die Brust klopfen und sagen, hier, was zweifle ich an mir, aber sowas zu bringen, das ist nicht schlecht. Also ganz ehrlich, das ist nicht schlecht. Wenn das schief geht, dann ist Torrey Lovello der größte Idiot in Arizona. Aber wenn du Langeweile in deinem Leben hast, dann musst du ein Team anfeuern, was Fernando Rodney als Closer hat. Der Junge ist so lustig. Ich meine, ich mag den wirklich gerne, aber der ist ein absolutes Sicherheitsrisiko. Ich meine, die Diamondbacks führten mit 11-7 im 9. Inning, als er die Tür dann zugemacht hat. Aber als Closer, ganz ehrlich, ich würde die ganze Zeit unterm Schreibtisch beziehungsweise unterm Wohnzimmertisch in Embryonalstellung wimmernd liegen, bis das Ganze vorbei ist. Der hat die Fähigkeit, jedes Spiel spannend zu machen. Und warum setzt der seine Kappe nicht richtig auf?
Das ist die allergrößte Frage, weil ich selber habe mal Baseball gespielt und wenn bei uns jemand die Kappe so aufgehabt hätte, hätte er alle Bälle putzen müssen, dann hätte er den Platz mit der Nagelschere mähen müssen und der wäre erstmal ganz, ganz lange nicht auf dem Platz gewesen danach zum Spielen. Unfassbar, ja, setz die Kappe auf.
Richtig. Ja, es ist tatsächlich etwas, was mich fassungslos zurücklässt, aber die Arizona Diamondbacks haben mit 11-8 dieses Spiel gewonnen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann kümmern wir uns mal um die Spiele 1 der ALDS. Gibt es den Weg zurück für die Boston Red Sox? Und sind die Indians wirklich so gut, wie sie das gestern gezeigt haben? Das klären wir gleich hier im Just Baseball Spezial auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Der beste Tag in der Postseason, in der MLB Postseason, liegt vor uns. 20 Uhr die Boston Red Sox gegen die Houston Astros. Und das ist eine gute Überleitung auf dieses erste Spiel. Die Houston Astros haben gestern mit 8-2 gegen die Boston Red Sox gewonnen und haben dieses erste Spiel geholt. Und es war eine teilweise Vorführung der Boston Red Sox und vor allen Dingen, es war die Vermenschlichung des Chris Sale, der schon keinen guten September hatte, aber dem gestern ganz klar die Grenzen aufgezeigt worden sind von den Houston Astros. 5 Innings gepitcht, 9 Hits, 7 Runs abgegeben, 7 Earned Runs, 1 Walk, 6 Strikeouts, 3 Home Runs abgegeben. Chris Sale hat vorher in seiner Karriere, glaube ich, ein einziges Mal ein Spiel gehabt, wo er 3 Home Runs in einem Spiel abgegeben hat. Das kommt so nicht vor. Also Axel hat gestern noch einen absoluten Rant gebracht auf den Manager der Boston Red Sox, auf John Farrell. Erstmal deine Einschätzung zu dem Spiel überhaupt gestern.
Also ich war sehr überrascht, wie gut die Houston Astros sind. Also das meine ich jetzt nicht, dass ich nicht verfolgt hätte, wie gut sie in der gesamten Saison waren. Aber die schienen sehr bereit zu sein. Also allein der Bregman Homer gleich, ne? Erstes Inning und gleich ein Homerun, Altuve danach hinterher. Also da hast du gesehen, heute geht's hier los. Wir wollen es euch zeigen. Das Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Und was mich absolut überrascht hat, ist, wie gut Justin Verlander war. Ich bin überhaupt kein Fan von ihm. Ich habe ihn mal damals, ich bin ja Giants-Fan, in den World Series erlebt und da wurde er verprügelt. Da hat ein gewisser Pablo Sandoval 3 Homeruns gegen ihn geschlagen. Um es nochmal deutlich zu machen, dass das vorher auch schon anders
ist. Dass das überhaupt in dieser Sendung besprochen wird. Erstens die Giants, zweitens Pablo Sandoval.
Ich krieg sie immer unter. Und das fand ich sehr überraschend, wie gut er war. auch Verlander ist eben so ein Pitcher, der sehr viel über Strikeouts kommt, genau wie auch Chris Sale. Und darauf haben sich die Houston Astros anscheinend gut eingestellt. Denn wir haben sehr oft gesehen, dass Chris Sale ja in die Ecken kommen wollte, an die Ränder der Zone kommen wollte. Der Schiedsrichter ihn das nicht immer so ganz zugelassen hat. Ja, und wenn er dann in die Zone geworfen hat, dann gab's Kontakt. Und das hat ihn sehr verunsichert. Und auf der anderen Seite haben es die Red Sox überhaupt nicht hinbekommen, Justin Verlander mal so ein bisschen unter Druck zu setzen. Ich hatte es im zweiten Inning so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt losgehen könnte, aber das ließ dann komplett ab, leider. Also das war für die Red Sox eine doch schwache Leistung, auch was die Offensive vor allem angeht. Das gesamte Smallball kam überhaupt nicht zustande. Da standen Leute auf Base und es wurde nicht mehr versucht, eine Base zu stehlen. Das ist natürlich schwieriger gegen Verlander. Verlander ist Linkshänder, ne?
Ja. Nein, ist Rechtshänder.
Ne, dann war es Sale Linkshänder?
Sale ist Linkshänder.
Dann war es bei Sale. Dann ist es gegen Verlander sogar ja auch möglich mal. Und die Geschwindigkeit ist ja da, aber wenn du nicht auf Base kommst.
Aber hast du das Base Running gesehen von den Boston Red Sox? Als sie im zweiten Inning die Red Sox hier das 2-1 gemacht haben, da wird Dustin Pedroia auf dem Weg zur Third Base aber sowas von abgefangen. Da habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und war heilfroh, dass dass Mitch Moreland den Fuß schneller auf der Homeplate hatte, als Dustin Pedroia ausgetaggt worden war. Was für ein furchtbares Base Running. Und das passiert den Red Sox in dieser Saison immer wieder. Sie sind aggressiv beim Base Running, aber sowas darf nicht passieren. Und was hat Moritz Buttgereit, früher Bundesligaspieler von Solingen und deutscher Meister, gesagt? Du siehst niemals gut aus, wenn du als drittes aus zwischen der Second und Third Base ausgetaggt wirst. Da hast du niemals recht. Das ist ganz schlimmes Base Running gewesen gestern.
Ja, nein, das ist nicht schlimmes Base Running. Das ist eine Überschätzung seiner eigenen Lauffähigkeiten.
Und demzufolge schlechtes Base Running.
Weil, also was man natürlich sagen muss, was den Red Sox sehr geschadet hat, das muss man erwähnen, ist, dass Eduardo Nunez verletzt ausgewechselt oder rausgenommen werden musste. Ich glaube, da fehlt eben genau diese Geschwindigkeit, die sie dann brauchen. Der wäre ja vielleicht sogar auf Base gekommen in dem Fall. Das wäre sogar ein einfaches Aus gewesen, aber trotzdem ist er ja jemand, der, wenn er auf Base ist, eben Geschwindigkeit auch bringen kann. Und ja, was Pedroia da geritten hat, das weiß ich nicht. Auch da 60 Liegestütze, wenn du dann zurück ins Dugout kommst, dann danach darfst du dann weitermachen.
Also, ich meine, Dustin Pedroia wirst du nicht zu Liegestützen darüber reden können. Trotzdem war das ganz schlecht. Und ich hatte das Gefühl, es stand im vierten Inning, stand es 2-2, weil die Boston Red Sox ausgeglichen haben. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt gedacht, wow, wir werden hier vorgeführt. Es stand 2-2. Und es fühlte sich zu keinem Zeitpunkt an wie ein 2-2. Und jetzt müssen wir über die Rolle von John Farrell sprechen, weil ich glaube, ohne lässt uns Axel hier auch nicht raus aus dieser Sendung. John Farrell hat meiner Meinung und auch Axels Meinung lang viel zu lange Chris Sale auf dem Mount gelassen. Er hätte ihn dringend nach dem vierten Inning runternehmen müssen, wenn er ihn nicht schon vorher hätte runternehmen müssen. John Farrell hat hinterher gesagt, er wollte sich die guten Pitcher beziehungsweise seine High-Leverage-Pitcher wollte er sich für heute aufbewahren. Es war gestern fucking Spiel 1. Entschuldigung, dass ich hier so ausfallen werde. Es ist die Möglichkeit bei 2-2 im vierten Inning. Es ist alles entschieden. Da lässt du nicht deinen Ace auf dem Mount, wenn er so kämpfen muss, wie Chris Sale das gestern getan hat. Wenn er ihn nicht nach dem vierten Inning runternimmt, muss er ihn dringend nach dem fünften Inning runternehmen. Aber auch da hat er ihn nicht runtergenommen. Und dann im sechsten Inning gibt es dann das Single Evan Gattis mit dem Run und Josh Reddick mit dem Run. Josh Reddick, der übrigens gestern eine fantastische Leistung gebracht hat, by the way. Das ist einfach falsch gemanagt von John Farrell und er hat noch weitere Fehler gemacht. Er hat dann nicht Carson Smith zum Beispiel reingebracht oder Addison Reed, den du in solchen Situationen bringen kannst. Und wenn uns Terry Francona eins gelehrt hat, dann, dass du solche Pitcher in solchen Situationen reinbringst. Er bringt Joe Kelly rein, jemand, der gegen Linkshänder komplett aufgeschmissen ist und der dann auch zwei Hits zulässt und dann erst die zwei Runs dann zulässt im vierten Inning oder im sechsten Inning, wo es dann auf einmal 7-2 steht. Das sind alles diese Sachen, die nicht passieren dürfen im sechsten Inning, Entschuldigung. Das sind alles die Sachen, die nicht passieren dürfen. Und das Bullpen-Management, das In-Game-Management gestern von John Farrell war eine Katastrophe. Ich bin immer auf der Seite, John Farrell zu verteidigen. Ich glaube nicht, dass ein Manager so viel Einfluss hat auf ein Spiel, gerade über 162 Spiele nicht. Und er hat drei Divisionstitel und er hat eine Meisterschaft mit den Red Sox gewonnen. Das Spiel gestern war komplett vercoacht.
Kann ich nicht in irgendeiner Weise widersprechen. Ich denke, bis zum 5. ist es entschuldigt tatsächlich, aber als es denn losging, das Double von Evan Gattis, da hätte er sofort reagieren müssen. Du darfst eben in so einem Spiel, in einer so kurzen Serie, da zählt auch jedes Spiel, da musst du reagieren. Und eine Sache, die ich dann, also wenn er heute wirklich gesagt hat, naja, ich wollte meine guten Reliever für das zweite Spiel aufbewahren.
Was für ein Quatsch!
Schwächst du vor allem auch den Pitcher des zweiten Spiels. Die kriegen das doch mit. Also, sorry, also du kannst dann ja sagen, Mensch, das hat gepasst, nicht gepasst, weil ich weiß, dass der Pitcher gegen den Spieler nicht so gut ist. Alles gut, nehmen wir ihm ab, kann man hinterher überprüfen, locker. Aber so eine Aussage, ja, wirkt nicht so, ja, souverän in dem Fall. Er wird uns vielleicht aber auch Lügen strafen und die Red Sox gewinnen mit dem Bullpen das nächste Spiel und klauen ein Spiel in Houston. Also es kann natürlich alles auch wieder gut werden. Zuzutrauen ist es ihnen ja. Aber das war schon sehr merkwürdig. Ja, ich habe ja, wie die Hörer wissen, gibt's ja einen WhatsApp-Channel. Das ist ja manchmal so eine Boston Red Sox, anonyme Boston Red Sox-Fangruppe. 65 Nachrichten hatte ich heute Morgen. Ich bin auch irgendwann um 22:30 ins Bett noch da und konnte es nachlesen, was da noch alles los war. Also ja. Aber auch verständlich, also so wie ich es dann auch nachgesehen habe, ja, ich kann diesen Ärger verstehen, weil das kannst du besser machen und ich bin noch ganz feste Überzeugung, dass es John Farrell auch besser kann.
Das glaube ich eben nicht. Das ist es nämlich. Er kann es nicht besser. Und ich glaube nicht, dass er es besser kann. Ich, wie gesagt, er hat drei Divisionstitel geholt. Er hat eine Meisterschaft geholt. Sein Bullpen-Management ist nicht gut. Und da braucht er Leute, die ihm das nochmal sagen. Im vierten Inning hat sich keiner warm gemacht. Im fünften Inning hat sich keiner warm gemacht. Man möchte zum Bullpen gehen und sagen, John, wach auf. Und ich glaube, dass er ein fantastischer Mensch ist, was den Umgang angeht mit seinem Team. Ich glaube, die haben alle, die sind alle zu 100% stehen sie hinter ihm. Aber das gestern war so vercoacht. Und das nimmt mir als Boston Red Sox Fan, der ich bin, komplett die Hoffnung für diese Serie. Das Ding ist komplett durch.
Du hattest ja die Frage.
Das wird ein Sweep.
Du hattest ja die Frage gestellt vor der Pause. Gibt es noch eine Chance für die Red Sox? Und also, ich hatte vorher schon gesagt, dass die Houston Astros diese Serie gewinnen werden. Ich glaube nicht, dass es ein Sweep wird. Die Red Sox werden zu Hause ein Spiel gewinnen, aber es wirkt eben so, dass das Komplettpaket bei den Astros für diese Serie besser ist gegen die Red Sox und dann ist der Run in den Playoffs dann vielleicht eben jetzt schon in der Divisional Series vorbei für deine Red Sox, ja. Ich glaube das auch.
Wie gut ist
ganz so spannend.
Wie gut ist Jose Altuve?
Ja, fast so gut wie andere Spieler vor ihm. Also Babe Ruth hat das auch schon hinbekommen. Nein, wahnsinnig fantastisch. Also die ganze Saison hörst du über Jose Altuve, was für ein toller Hitter er ist, wie stark sein Kontakt ist, wie gut das ist. Aber so ein bisschen eben, naja, aber die Power fehlt ihm halt. Ne? Er ist halt kein 50-Run-Home-Run-Schläger. Naja, und jetzt ein Spiel, drei Home-Runs. Ach komm, wenn der nicht MVP wird für die American League, dann weiß ich es nicht mehr. Dann habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung vom Baseball. Dieser eine Inside Swing von ihm bei dem Home Run, der hat ja noch nicht mal die Arme richtig, die Chance richtig zu schwingen, also so richtig Schwung zu holen, sondern es ist sehr Inside und der knallt das Ding und trifft es und er weiß, wo der Ball hinkommt. Viele, die nicht Baseball gespielt haben, wissen nicht, wie schnell dieser Ball auf dich zukommt. Wenn da mit 100 Meilen auf dich zukommen, lass es 80 Meilen sein. Du musst innerhalb von Bruchteilen von Sekunden entscheiden, schwinge ich oder schwinge ich nicht. Und dann musst du ja auch noch gucken, wo ist der? Ist der Inside, Outside, oben, unten? Das ist irre. Und das kriegt er so toll hin. Es ist ein Traum, ihm bei seiner Arbeit zuzugucken. Und neben dem, dass er so fantastisch in der Offensive ist, ich finde ihn eben auch einen verdammt guten Defensivmann. Also das ist einfach ein komplett tolles Paket, ein fantastischer Spieler. Es ist schön, dass ich in einer Zeit leben darf, in der ich Jose Altuve spielen sehen darf.
Jose Altuve ist der geilste Typ der Welt. So, halten wir es mal fest hier.
Ja, also irre. Und was man dabei immer nicht vergisst, also es ist natürlich so, er hat eine sehr kleine Strikezone, weil der irgendwie 1,3 Meter groß ist gefühlt. Also ist halt nicht sehr groß. Das heißt, die Pitcher haben es natürlich etwas schwieriger gegen ihn, die Strikezone zu treffen, weil die ja auch von der Körpergröße abhängt. Aber davon mal abgesehen, musst du trotzdem ja noch den Ball treffen, ne? Darum geht's ja auch noch. Und ja, fantastischer Typ.
Er bekam seinen Curtain Call gestern. Die Red Sox, beziehungsweise die Houston Astros gewinnen mit 8-2 dieses Spiel 1. Heute gibt es dann Dallas Keuchel gegen Drew Pomeranz. Und ich habe gerade eben eine Statistik gelesen, ESPN hat die gebracht, weil jetzt muss ich nochmal rausholen, ob ich sie finde. Nach einer Niederlage seiner Mannschaft, der zweitbeste Pitcher, beziehungsweise der Pitcher in Drew Pomeranz hat nach der Niederlage seines Teams, hat er danach eine Statistik von 9 Siegen und nur 2 Niederlagen gehabt. CeCe Sabathia hat nach einer Niederlage seines Teams, der Yankees, gepitcht, oder wenn er gepitcht hat nach einer Niederlage, hat er 10 Siege und nur 1 Niederlage geholt. Clayton Kershaw, 13 Siege und 3 Niederlagen. John Lackey, 11 Siege und 3 Niederlagen. Also Drew Pomeranz, meine Hoffnung ist auf einmal wieder ganz weit oben.
Ja, also das Schöne ist ja, wir haben es ja jetzt bei vielen oder oft gesehen, ne, du hast halt immer noch mal wieder Dinge, die plötzlich ganz anders laufen können. Und Dallas Keuchel ist ein fantastischer Pitcher, also absolut, aber lass dir mal so einen Tag haben, wie Zach Greinke ihn hatte. Es kann halt einfach passieren, dass mal dein Rhythmus weg ist, dass dir an den Kanten die Würfe nicht richtig gezählt werden vom Schiedsrichter, ne, dass er einen Ball gibt. Und das sind alles Sachen, das kann passieren. Ich würde aber sagen, dazu sind die Astros zu stark zu Hause. Und das wird heute Nacht dann leider für die Astros ausgehen. Und die gehen halt mit 2 Siegen dann, fahren sie dann Richtung New England.
Die Cleveland Indians haben gestern mit 4-0 gegen die New York Yankees gewonnen. Trevor Bauer stand auf dem Mount. Trevor Bauer, der letztes Jahr Berühmtheit erreicht hatte, als er in der Postseason seine Drohne reparieren wollte, sich da in den Finger geschnitten hat oder in die Hand geschnitten hat und die Drohne, beziehungsweise diese Wunde, weil man sie nicht verbinden darf in einem Spiel, dann so geblutet hat, dass er wieder runtergenommen werden musste. Dessen Drohne jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube, sogar gestohlen worden ist, aber der gesagt hat, nö, ich hole mir jetzt in der Offseason oder beziehungsweise in der Postseason hole ich mir jetzt eine neue Drohne. Den Mann muss man vor sich selber schützen. Aber gestern 6-2 Drittel Innings, 2 Hits abgegeben, 1 Walk, 8 Strikeouts. Chapeau, Herr Bauer, was für eine Leistung für Spiel 1.
Ja, und gleich mal auch die richtige Ansage an diese offensiv so starken Yankees, ne? Also zu null. Finde ich, ist eine Ansage und das zeigt, wie gut die Indians sind. Das zeigt, weil sie auch 4 Runs gegen Sonny Gray geschafft haben, der ja nun extra für den Yankees für die Postseason auch gekauft wurde, weil sie eben Starting Pitching brauchten. Und ja, zeigt gleich erstmal, ne, mit mir nicht. Dann dürfen sich die Yankees dann eben mit dem nächsten Pitcher rumschlagen, mit Corey Kluber dann im nächsten Spiel. Nö, ich bin hier, ich schaff das. Und 6-2 Drittel Innings ist natürlich top, weil das Bullpen sich einfach mal ein bisschen ausruhen kann. Aber auch da, die Indians haben es halt. Also die haben alles vorne wie hinten, oben wie unten. Die haben ja keine Schwäche im Moment. So.
Die können rechts wie links, ne?
Die kannst du nachts wecken und die schlagen wie Jean-Pépin die Dinger irgendwo rein. Ja,
ja, ja. Ja. Trevor Bauer war ja schon eine kleine Überraschung, dass er überhaupt als Nummer 1 Starter dabei war, aber Terry Francona hat wohl gesagt, Corey Kluber möchte er für ein Spiel 5 haben und das möchte er, da möchte er dann Corey Kluber haben, deswegen pitcht Corey Kluber heute und in Spiel 2 und wir müssen einfach sagen, trust Tito.
Ja, jetzt. Ich meine, ihr kennt ihn nun als Red Sox Fans und wir haben es ja aber auch gesehen, was er aus den Yankees macht. Das hat mit dem Front Office natürlich auch viel zu tun. Aber es ist halt auch, er hat sie letztes Jahr bis zum Spiel 7 in die World Series gecoacht und das hat er fantastisch gemacht und deswegen ja, natürlich, absolut. Und ich glaube, die Spieler folgen ihm auch. Er ist eben auch jemand, der menschlich eben auch ein Top-Typ zu sein scheint, aber vor allem auch, dass das Coaching, also das Management seiner defensiv- und Offensivkräfte, das hat er einfach drauf.
Ja, das also Terry Francona 2004, 2007 mit den Red Sox World Series Sieger. Letztes Jahr, ja, 2-3 Outs am World Series Titel vorbei, als man gegen die Cubs verloren hat. Ich sag's nochmal wieder, das Spiel letztes Jahr, das Spiel 7 der World Series war nicht so schlecht. Aber jetzt ist er mit den Indians wieder in diesem Spiel 1 und er hat es mit 4-0 gewonnen. Und es war ja schon, also es war schon so, dass man relativ schnell die Hoffnung für die Yankees verloren hat. Trevor Bauer hat alle seine Punkte getroffen, die er treffen wollte. Sein Slider war furchterregend. Andrew Miller danach mit 3 Strikeouts, zwar auch 2 Walks, aber insgesamt 3 Strikeouts ohne Hit rausgekommen. Cody Allen mit 4 Outs hat er 3 Strikeouts gemacht. Auch das Bullpen ist ja, das sucht ja auch seinesgleichen. Und da hatten die Yankees gestern, sahen sie zwischendurch wie kleine Jungs aus. Nur Starlin Castro hat 2 Hits gehabt und Aaron Hicks hat einen Hit gehabt. Das war's. 3 Hits haben die Yankees hinbekommen. Was macht dir Hoffnung, dass es heute gegen diesen extremen Groundball-Pitcher Corey Kluber besser wird für die Yankees?
Nichts. Also heute keine Hoffnung für die Yankees. Das müssen sie zu Hause gestalten. Also da müssen sie die Bälle aus dem Stadion schlagen, sonst haben sie gegen diese Defensive keine Chance.
CeCe Sabathia auch nicht?
Nein, also er ist natürlich erfahren, das darf man nicht vergessen. Er hat schon viel gesehen. Er kommt ja sogar aus Cleveland, ne? War das nicht sogar so? Ist er ja nicht von Cleveland zu den Yankees?
Genau.
Das hat halt jetzt, also hat nichts mehr damit zu tun. Ich traue ihm einfach nicht mehr so viel zu. Und sie können es ja selbst mit Smallball machen, die Indians. Also das ist egal. Die werden die heute schlagen. Und gehen auch mit 2 Siegen dann nach New York. Und da sieht es wiederum anders aus. Im Yankee Ballpark haben wir ja gesehen, da kann sehr viel ganz anders schnell passieren.
Shoutout für Jason Kipnis noch, der gestern einen unglaublichen Catch hatte im Outfield. Auch Jackie Bradley Jr. hatte gestern im 4. Inning einen Catch, der beinahe ein Catch gewesen wäre, der nur ganz knapp den Boden berührt hat. Es hätte vielleicht anders ausgesehen, wenn das ein Catch gewesen wäre. Aber Jason Kipnis, von dem man auch gedacht hat, Mensch, was macht er im Centerfield? Ja, sowas macht er im Centerfield. Unglaublicher Catch da gestern. Und wenn wir über den offensivstärksten Spieler von gestern sprechen müssen, dann sagen wir Jay Bruce, der gestern Home Run und Double geschlagen hat. Und damit auch dafür gesorgt hat, dass diese Cleveland Indians mit 1-0 in dieser Serie als in Führung gehen. Heute 23 Uhr geht es weiter mit Kluber gegen CeCe Sabathia, auch wieder in Cleveland. Und das sind die beiden Matchups, die wir in der AL sehen. Wir hören uns gleich nochmal wieder, dann werden wir uns um die NL kümmern. Endlich mal ein bisschen über National League, oder Florian?
Endlich.
Endlich. Da hören wir uns gleich wieder. Bis gleich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
In 27 Minuten geht der beste Tag der Postseason weiter, oder startet er mit dem Duell der Red Sox gegen die Astros in Minute Maid Park. In Houston gestern haben die Houston Astros mit 8-2 gewonnen. Danach werden die Cleveland Indians und die New York Yankees ein zweites Mal aufeinandertreffen. Und danach geht es mit der National League Division Series los. Die National League Division Series startet um 1.30 Uhr mit dem Spiel der Nationals gegen die Chicago Cubs. Danach die Dodgers gegen die Diamondbacks. Und Florian, lass uns gleich mal über die Nationals gegen die Cubs sprechen. Die Nationals haben jetzt Max Scherzer nach hinten geschoben, weil sie gesagt haben, der hat sich im letzten Spiel, hat er sich so ein bisschen den Oberschenkel gezerrt. Er sagt selber, ich hüpfe rum wie ein kleines Kind, mit mir ist alles in Ordnung, aber da wollte Dusty Baker überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen. Das wird jetzt so gemacht. Er wird auf Spiel 3 geschoben erst. Also tatsächlich die Washington Nationals werden in Spiel 2 jemand anderen einsetzen, wahrscheinlich Gio Gonzalez, und in Spiel 3 dann Max Scherzer. Kann Steven Strasburg Ace, kann er Spiel 1? Das ist für mich eine der interessanteren Fragen dieses Tages heute.
Ja, absolut. Also vor allem auch gegen die zum Ende der Saison immer besser werdenden Cubs, aber den ich einfach offensiv nicht so viel zutrau, und ja doch, natürlich kann er das. Er kann Spiel 1, die werden das deutlich gewinnen, also so mit 2-3 Runs im Vorsprung. Das tüten die ganz, ganz sauber ein. Der Move war genau richtig. Wenn ein Pitcher in den Playoffs ein bisschen wackelt, dann nimmst du ihn nicht von vornherein rein. Du hast noch viel vor mit dem und dann lässt ihn nochmal ausruhen. Da kann er selber sagen, was er will. Ne? Wie, was passiert, wenn Pitcher sagen, was sie wollen? Dann schöne Grüße an Herrn Syndergaard. Dann ja, ist er halt für die Saison raus und so. Nein, das schafft er. Also das ist überhaupt keine Frage. Das wird er hinbringen.
Es ist so die Zeit gewesen, als ich mich wieder für Baseball interessiert habe. Da wurde damals Steven Strasburg von den Washington Nationals gedraftet. Er galt als absolutes Phänomen, als einer der besten Pitcher, der in den letzten Jahrzehnten gedraftet worden ist. Dann musste er sich einer Tommy John Surgery unterziehen. Und dann, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, er ist nicht untergetaucht, aber er war immer ein wenig unauffällig. Er stand ja dann auch im Schatten von Max Scherzer die letzten Jahre bei den Washington Nationals. Aber er hat dieses Jahr eine wirklich richtig gute Saison hingelegt. Ein 2,52er ERA in 28 Starts und er hat in den 10 Starts nach dem All-Star-Break hat er einen 0,86er ERA mit 76 Strikeouts in 62 Zweidrittel-Innings geholt. Eine ganz starke zweite Hälfte, deswegen sage ich, Dusty Baker würde ihm wahrscheinlich auch sein Geld anvertrauen. Dem kannst du trauen, dem musst du dann trauen in Spiel 1.
Das Einzige, was so ein bisschen ist, Jason Hayward hat einen sehr guten Average gegen Steven Strasburg. Da sollte man heute vielleicht ein bisschen drauf gucken. Er hat schon 35 At-Bats diese Saison gegen ihn gehabt und 29er. Das wäre so ein bisschen da, wo ich ein bisschen drauf achten würde. Ansonsten, ja, der macht das ganz locker. So ein bisschen haben die Nationals ja so seit 2 Jahren Unfinished Business. Ne? Sie sind, ja, sind immer an dem jeweiligen Team, das dann auch in World Series gezogen ist, gescheitert. Und ja, da sind noch viele Rechnungen offen, nicht? Ich traue ihnen auch zu, dass sie gegen die Cubs gewinnen in einer Fünfer-Serie. Und das erste Spiel ist natürlich immer wichtig, auch für die Stimmung insgesamt im Team und mit Strasburg auf dem Mount. Da meine ich, dass sie es heute Nacht auch holen werden.
Bist du der Meinung, dass sie es gegen die Cubs holen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier bei 2/3 dieses Podcasts sind die Chicago Cubs komplett unterm Radar.
Die haben jetzt ihre Meisterschaft. Die nächsten 108 Jahre werden wir wieder die Lucky Loser dann. Ah nee, können sie nie wieder sein.
Lovable Losers
sein, weil sie haben ja jetzt ihre Meisterschaftsring. Nein, ich weiß nicht. Die Cubs überzeugen mich dieses Jahr nicht. So ein bisschen ist es schade, ne? Also meine Freundin mag halt die Cubs, sie ist halt so ein Erfolgsfan, ne?
Ja.
Nein, aber sie mag halt die Cubs und ich finde auch, also so ein Anthony Rizzo angucken. Ich finde, das ist so ein ich würde so gerne mit dem mal ein Bier trinken, weißt du das? Ich würde so gerne mit Anthony Rizzo irgendwo in Wrigley, in dem Stadtteil, in diesen vielen Bars, die um das Stadion sind, einfach mal da sitzen und an der Bar schön ein Whisky und ein Bier trinken und über Baseball reden.
Der könnte dein Sohn sein.
Ja, aber das macht doch nichts. Es kann doch trotzdem deswegen ganz nett werden. Also, schon deswegen, aber ich möchte eigentlich vor allem Bryce Harper mal in die World Series gehen sehen und ja, es ist das, ich weiß nicht, ich gönne es den Nationals einfach mehr dieses Jahr auch, weil die Cubs hatten letztes Jahr nun wirklich diese traumhafte Story, die du niemanden verkaufen hättest können vorher und die dann trotzdem passiert ist und einfach fantastisch war. Deswegen, dieses Jahr sind die Nationals dran, werden dann da leider gegen die Indians in der World Series verlieren, aber ja, ich route für die Nationals.
Kyle Hendricks wird für die Chicago Cubs auf dem Mount stehen heute Nacht um 1.30 Uhr. Der letzte Postseason-Auftritt von Kyle Hendricks war genau wann?
1804?
Nein, Spiel 7 2016.
Ach,
gegen die Cleveland Indians. Da hat er den Ball bekommen. Ich glaube, 3 Innings oder was hat er gewitcht. Und damals war ja auch so eine Situation, wo Joe Maddon und Terry Francona dann quasi ein episches Manager-Duell abgeliefert haben und dann auch überhaupt keine Kompromisse gemacht haben, was die Einsatz ihrer Pitcher anging damals. Also, ja, wer es noch nicht gehört hat von mir, das Spiel 7 der World Series 2016, das war ganz okay. Kyle Hendricks, seit Ende Juli, seitdem er von einer Handverletzung zurückgekommen ist, hat er einen 2,19er ERA abgeliefert und hat damit einen National League Bestwert in dieser Form seit Ende Juli gehabt. Steven Strasburg hatte über einen Zeitraum von 10 Spielen diesen 0,86er ERA, kam aber nicht ganz ran an diesen 2,19er ERA von Kyle Hendricks. Also auch Joe Maddon kann sich sagen, okay, dem vertraue ich jetzt blind. John Lester ist schon für Spiel 2 eingeloggt und für Spiel 3 haben die Chicago Cubs schon Jose Quintana dabei. Und das ist schon richtig gut, was die Cubs abliefern.
Es ist nicht die Serie, auf die ich unbedingt so gucken werde. Tatsächlich, ich gucke so ein bisschen Richtung Indians. Die Serie finde ich toll, aber vor allem die Diamondbacks gegen die Dodgers werde ich verfolgen. Aber Also das ist schon nicht schlecht, was da so gegeneinander dann antritt, die nächsten Spiele. Das wird noch ganz toll, ja.
Was sagst du, wer gewinnt das Spiel 1? Du sagst die Nationals?
Nationals, ja. Auch gut und deutlich, glaube ich. Also so, es wird kein 11-8, wie wir es bei dem Wildcard-Game hatten, aber es wird so, keine Ahnung, 3-1, 4-1 und so ein Cruisen. Es wird auch nicht spannend oder sowas. Ganz
glaubst du wirklich?
Ja, das erste Spiel in dem Fall, ja, glaube ich schon. Das Problem ist, meiner Meinung nach, für beide geht es halt in diesem ersten Spiel noch nicht um alles. Und das ist so jetzt, ne, sie müssen in die Playoffs kommen, sie müssen erstmal reingrooven. Die Yankees hatten schon ihr Spiel, das ist auch so der Unterschied. Die Astros haben halt so ein bisschen zeigen wollen, dass das Cover, was es gab, auch, ne, hier sehen sie die World Series Sieger 2017, dass das alles stimmt. Und da sitzen so zwei Gegner, die sich einfach, ne, die letzten Jahre in den Playoffs auch schon gekappelt haben. Das, glaube ich, wird nicht so spektakulär im ersten Spiel. Die Serie dann nochmal auf Fahrt gewinnen wird, das glaube ich auch, aber so das erste Spiel wird ein bisschen cruisen.
Ich glaube, das wird die spektakulärste Serie, die wir in der DS hier sehen. Washington gegen Cubs.
Das glaube ich nicht, da kommen wir gleich ja noch zu, welche das sein wird.
Wir kommen da nämlich jetzt genau zu der Serie zwischen den LA Dodgers gegen die Arizona Diamondbacks. Und das ist ein Reiter, den ich mir in meinem Browser aufgemacht habe oder bei mir auf dem Rechner aufgemacht habe. Da freue ich mich schon den ganzen Nachmittag drauf. Rat mal den Karriere-ERA von Clayton Kershaw in der Postseason.
Irgendwas mit 5, ne?
Nee, 4,55.
Na gut, aber 4,55, ja.
Ja, in einer NLDS hat er einen 4,01er ERA, in einer NLCS einen 5,58er ERA. Die Frage muss lauten, ist Clayton Kershaw überbewertet?
Nein, ist er nicht. Clayton Kershaw ist einer der besten Pitcher, die wir je gesehen haben. Das ist schon fast, also diese Frage so zu stellen, das ist schon ziemlich. Also das glänzt von so viel Arroganz. Nein, ist Dan Marino einer der größten Quarterbacks, die es jemals in der NFL gab? Ja.
Nein, eben nicht, weil er nämlich hier
ja, weil
nie Meister geworden ist.
Das Glück hast, dass du mit deinem Team immer alle bescheißt und dadurch den Super Bowl gewinnst. Nein, also Clayton Kershaw ist ein richtig guter Pitcher. Und neben all dieser Statistik, die du jetzt gerade genannt hast, darf man nicht vergessen, letztes Jahr hat er uns überzeugt in den Playoffs. Die Serien davor waren schwach. Und das habe ich ja selber noch erlebt. Da haben die Giants ja nochmal gegen sie gespielt. Die waren richtig schwach. Da hat er auch tatsächlich versagt. Also um mal dieses ganz böse Wort zu sagen. Aber danach, also dann in der letztes Jahr, da hat er in den Playoffs gezeigt, dass er's kann. Und diese schlechte Statistik über diese 11 Spiele oder 12, was es dann insgesamt war, ja, das ist natürlich ein Ding. Aber letztes Jahr hat er ganz deutlich gezeigt, dass er's kann. Und er wird das gut machen. Das Problem ist, dass er gegen die Arizona Diamondbacks spielt. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Nicht, dass da Clayton Kershaw auf dem Mount steht, sondern dass da das Team kommt, was mit den Dodgers einfach Ping-Pong spielen wird in der gesamten Serie. Die werden machen, was sie wollen. Und die Dodgers fahren nach Hause nach der NLDS und wissen gar nicht, was mit ihnen geschehen ist.
Was macht dich so sicher, dass die Diamondbacks dieses Matchup gewinnen?
Die reguläre Saison. Einfach die direkten Duelle und vor allem die direkten Duelle zum Ende der Saison. Ich hatte das im letzten Podcast ja, glaube ich, schon mal erzählt, ne, was die in den letzten Spielen dann mit den Dodgers gemacht haben. Und das macht mich einfach zuversichtlich, dass die Diamondbacks die einfach verprügeln werden. Und nach Strich und Faden, also so richtig mit Ansage, die können sich noch nicht mal wehren. Und ist so ein bisschen...
Hörst du dich eigentlich manchmal selber reden?
Nein, das ist so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen... Die dürfen das auch nicht, weil das sind die Dodgers. Weißt du, das kommt ja auch noch dazu.
Jetzt reiß dich mal zusammen. Du hast hier ein bisschen Neutralität zu wahren, beziehungsweise du musst ja objektiv hier bewerten. Das gibt's doch nicht. Was redest du denn da?
Also ich rein objektiv muss man sehen, dass die Dodgers zum Ende der Saison geschwächelt haben Niederlagen gegen die Arizona Diamondbacks gehabt, sowas wie 13-0 mit Rich Hill auf dem Mount. Das war in dieser Zeit, in der sie alles verloren haben. Sie haben in Arizona mit Ryu, mit Maeda und Hill gegen die Diamondbacks verloren. Das war dann zu Hause haben sie mit Hill, Baez und Avilan, also irgendwer, wer auch immer da dann gestartet hat, stand da schon gar nicht mehr als Loser drauf, als Losing Pitcher drauf. Ich glaube einfach, das ist so ein bisschen deren Nemesis gewesen in dieser Saison. Und das Baseball ist auch etwas, was im Kopf stattfindet. Und das wird denen noch im Kopf sein. Und ich traue diesem Team, den Dodgers, ganz viel zu, aber nicht gegen die Diamondbacks. Also hätten sie eben nicht den besten Rekord gehabt und würden jetzt gegen die Cubs spielen, hätte ich gesagt, die gewinnen die Serie. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber weil es gegen die Diamondbacks geht, glaube ich, dass das einfach im Kopf so viel hinterlässt, dass das Auswirkungen hat. Was dann aber natürlich passieren wird, ist, sie werden natürlich die Serie jetzt gewinnen, weil ich es ja gesagt habe, und schaffen sie es, die Diamondbacks zu schlagen, dann kommen sie in die World Series und dann wird es richtig geil. Aber wenn sie das nicht schaffen, also, na, weil sie werden es nicht schaffen, weil die Diamondbacks in ihrem Kopf sind. Und das, weiß ich nicht, das
also
ist nur ein Gefühl, ich kann es ja mit Statistik nur über die letzten Spiele gegen die belegen.
Was mich die Dodgers als Favoriten sehen lässt, und letzten Endes, sie haben den besten Rekord in der MLB gehabt und sie haben zwischendurch 51-9 gespielt und so. Und ja, der September war eine Katastrophe, das darfst du nicht bringen mit 7-20 zwischendurch. Was mich aber in dieser NLDS positiv stimmen lässt bei den Dodgers, ist das Pitching. Sie haben mit Clayton Kershaw, mit Rich Hill und in Spiel 3 mit, wen haben sie noch? Da stand auch schon, Yu Darvish. Haben sie einfach drei Pitcher, die an guten Tagen alles wegrohren, was es gibt. Und ja, die Diamondbacks haben einen guten Rekord gegen die Dodgers. Aber die Diamondbacks werden jetzt mit Tyjon Walker reinkommen. Wer in Spiel 2, 3 und 4 pitcht, ist noch gar nicht sicher. Zach Greinke wird sicherlich nochmal wiederkommen. Sicherlich auch nochmal Robbie Ray. Aber das ist für mich meiner Meinung nach zu wenig, was die Diamondbacks hier haben. Sie haben sich in Spiel 1 beziehungsweise im Wildcard-Game aufgerieben, können Zach Greinke jetzt erstmal, ja, wahrscheinlich erst in Spiel 3 wieder einsetzen. Das ist zu wenig, glaube ich, um hier den Dodgers dann Paroli bieten zu können. Die Dodgers haben eine unglaubliche Pflicht, hier weiterzukommen. Sie haben absolute Pflicht, hier weiterzukommen. Und Clayton Kershaw muss endlich zeigen, dass er auch in der Postseason ein fantastischer Pitcher ist. Vielleicht der beste Pitcher, den wir gesehen haben, seitdem wir uns hier für Baseball interessieren. Und das ist halt etwas, das sind die Fragezeichen. Aber trotzdem, es gibt für mich keinen Weg drumherum. Die Dodgers müssen diese Serie gewinnen.
Jetzt stell dir mal vor, dir steht jemand im Nacken die ganze Zeit und sagt, du musst das hier gewinnen. Du musst zeigen, dass du der Beste
ja.
bist. Du musst es zeigen. Und du spielst jetzt gegen das Team, was dich die gesamte Saison geärgert hat. In allen Spielen immer nervig war. Ich glaube, das ist es nicht zu unterschätzen. Und wie gesagt, kommen sie durch, knallen sie alles weg bis zur World Series und dann haben wir eine geile World Series Indians gegen Dodgers. Ich glaube, das wäre fantastischer Baseball, da hätte ich richtig Bock drauf. Auch was die Märkte angeht, wenn LA in der World Series ist, ist das auch für den TV-Markt super. Dodgers gegen Yankees wäre natürlich das Beste, aber das wird nicht so kommen. Und deswegen, ich bin super gespannt. Das ist die Serie, wo ich am meisten drauf gucken werde. Meistens wahrscheinlich live, weil es einfach immer mitten in der Nacht ist.
4:30 Uhr geht's heute Nacht los.
Ja.
Stehst du auf? Ja.
Ich habe jetzt gerade quasi, ich muss morgen nicht zum Fußball und helfen. Das heißt, das Spiel ist ausgefallen wegen Regen. Ne? Fußball fällt wegen Regen aus. Unbespielbarkeit des Platzes. Deswegen hätte ich die Chance, mir heute Nacht einen Wecker zu stellen. Ich schau mal. Also ich werde auf jeden Fall immer mal wieder wach nachts und dann werde ich den Fernseher anmachen. Da läuft ja Baseball die ganze Zeit und dann gucke ich mal, was läuft.
Da es für mich morgen früh um 6.20 Uhr in den Urlaub geht, muss ich mir den Wecker eh auf 3.30 Uhr stellen. Das heißt, ich kriege noch den Rest mit von hier Cubs gegen Nationals. Dann auf dem Weg zum Flughafen und dann kann ich sogar noch ein bisschen was am Flughafen gucken mit Dodgers gegen Diamondbacks.
Also ich glaube, alle Serien haben ihren Reiz, definitiv. Also ich glaube, da ist jetzt nichts dabei, wo du sagst, ach komm, langweiliger Müll, gucke ich mir nicht an. Deswegen ist dieser Tag auch einfach so wunderbar und natürlich beginnt er schon um 19 Uhr, weil ihr habt uns ja jetzt hier live gehört.
Ja, genau. Er geht jetzt gleich in wenigen Minuten los mit Astros gegen Red Sox. Worauf freust du dich am meisten an diesem Abend beziehungsweise Tag, Nacht?
Also ich freue mich, dass ich um 20 Uhr zu deutscher Zeit, 20 Uhr deutscher Zeit Baseball gucken kann. Das finde ich fantastisch, auch wenn es nur die Red Sox sind. aber die Astros sind ja nicht so schlecht. Und ich freue mich auf die Serie Diamondbacks gegen Dodgers, weil das, glaube ich, spektakulär werden wird, die so scheitern zu sehen.
Gott sei Dank ist Axel heute beim Kegeln.
Ja, der guckt ja aber auch Baseball.
Meinst du, er guckt nebenher Baseball? Das kann ich mir nicht vorstellen. Er guckt immer nur aufs Ergebnis und hat dann wieder Wut.
Ach so, du meinst wegen den Red Sox?
Ja.
Ja, ich habe den Channel auch auf stumm geschaltet.
Den WhatsApp-Channel?
Ja, natürlich, weil sonst, das geht doch heute Nacht los.
Ja.
Terrell raus.
Ja, genau. Ja, ich hoffe, also beziehungsweise die Hoffnung stirbt zuletzt und ich hoffe, dass die Red Sox heute zurückkommen können. Ich gehe davon aus, dass die Indians das Spiel 2 gewinnen. Ich glaube, dass die Nationals Spiel 1 gewinnen werden und ich glaube, dass die Dodgers Spiel 1 gewinnen werden. Deine Tipps?
Also, die Houston Astros werden ihr Spiel gewinnen, gehen 2-0 in Führung, genauso wie die Indians. Die Nationals gewinnen 1-0 und die Diamondbacks gewinnen 1-0.
Also, für, also so. Ja, gewinnen das erste Spiel. Ja, das ist nochmal Ansage von Florian. Wir hoffen, es hat euch so ein bisschen Spaß gemacht, diese Stunde mit uns hier zu verbringen. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß jetzt mit den nächsten, ja, hoffentlich 10 Stunden. Sagt mal Bescheid, wenn ihr alle 4 Spiele hintereinander geschafft habt. Das möchten wir gerne sehen auf unserem Twitter-Account jb-podcast oder JazzBaseball auf Facebook. Ansonsten, ihr hört uns in ein paar Tagen wieder. Für mich geht's jetzt in Urlaub. Ich bin am 18. Oktober wieder da. Florian und Axel machen das jetzt tatsächlich on the fly in den nächsten Tagen, wenn mal berichtenswerte Sachen sind. Wir gehen also von unserem Sonntagsrhythmus weg. Achtet einfach auf die Anzeigen in euren Tageszeitungen beziehungsweise in den Audionachrichten. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder bei Just Baseball und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es Spaß gemacht und jetzt Play Ball. Schaut es euch an. Wir wünschen euch viel Spaß, uns viel Spaß und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.